Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Lokführer beginnen in diesen Minuten mit einem bundesweiten Streik. Zunächst ist der Güterverkehr betroffen, morgen früh ab 4 Uhr dann auch der Personenverkehr. Wo genau Pendler sich auf Verspätungen und Ausfälle einstellen müssen, ließ die Gewerkschaft der Lokführer offen. Im Güterverkehr soll der Schwerpunkt in Ostdeutschland liegen. Die GDL fordert höhere Löhne und einen Branchentarifvertrag für alle Lokführer.
Jetzt wird's ernst. Die GDL will Deutschlands Schienenverkehr weitgehend lahmlegen. Morgen ab 4 Uhr sind die Lokführer im Personen- und Nahverkehr zum Streik aufgerufen. 6 Stunden lang werden dann vor allem Pendler im Berufsverkehr betroffen sein. In Berlin soll auch die S-Bahn stehen bleiben.
Unser Ziel ist ein Flächentarifvertrag. Das Signal Urabstimmung, aber auch das Signal des jetzigen Arbeitskampfes sollte bei den Arbeitgebern mittlerweile deutlich ankommen. Sie sollen aufhören, ihre Verweigerungshaltung zu spielen und wirklich verhandlungsfähige Angebote vorlegen.
Das heißt konkret, die Gewerkschaft will gleiche Tarifbedingungen für Lokführer bei allen Bahnen, auch den vielen privaten. Der Streik aber trifft vor allem die Deutsche Bahn AG, die sich als den falschen Adressaten sieht.
Wir werden hier in Geiselhaft genommen und das Ärgerliche ist, dass zum Schluss der Kunde der Leidtragende ist. Und das ist etwas, was ich sehr kritisiere. Und deshalb muss das Gebot der Stunde jetzt sein, verhandeln, verhandeln, verhandeln.
Im Güterverkehr beginnt der Arbeitskampf schon in diesen Minuten. Die Züge sollen ihre Rangierbahnhöfe, wie hier in Sedin bei Berlin, nicht verlassen. Gerade die Stahl- und Autoindustrie ist auf die meist nachts rollenden Transporte angewiesen. Wirtschaft und Großhandel sind vorbereitet, warnen aber vor Millionenschäden, wenn die Streiks länger andauern.
Die GDL muss eines wissen, dass sie in der Gesamtverantwortung für die deutsche Wirtschaft, für alle deutsche Arbeitsplätze steht. Sie muss wissen, dass es zwar unangenehm für den Personenverkehr ist, wenn er nicht geht, aber dass es eine Katastrophe für dieses Land ist, wenn die Güterwagen nicht fahren.
Erst morgen Vormittag nach 10 Uhr sollen sowohl der Güter- als auch der Personenverkehr wieder zur Normalität zurückkehren.
Am Aschermittwoch haben sich die Parteien für die 6 Landtagswahlen dieses Jahres in Stellung gebracht. Die Chefs der Koalitionsparteien Merkel, Westerwelle und Seehofer stimmten ihre Anhänger mit scharfen Angriffen gegen die Opposition auf die Wahlkämpfe ein. Vorhaltungen wegen der Plagiatsaffäre um Ex-Verteidigungsminister zu Guttenberg wollten weder die CDU-Vorsitzende noch der CSU-Chef akzeptieren.
Am Aschermittwoch in Passau strotzt die CSU traditionell vor Kraft. Hier kann Horst Seehofer die vom Gutenberg-Drama geschundene Seele seiner Partei am besten streicheln. So fordert er, das Bekenntnis zur deutschen Sprache in die bayerische Verfassung aufzunehmen.
Wer auf Dauer bei uns leben will, muss bereit sein, sich zu unserer Werteordnung zu bekennen und zuallererst die deutsche Sprache lernen, liebe Freunde, weil dies der Schlüssel für die Integration ist.
Den größten Jubel gibt es aber nicht für konservative Töne, sondern sobald der Name Karl Theodor zu Guttenberg fällt.
Du bist einer von uns, du bleibst einer von uns und wir wollen, dass du wieder zurückkehrst in die deutsche Politik.
Die üblichen Seehofer-Spitzen gegen den FDP-Chef, fast schon Fußnoten der Rede. So reagiert Westerwelle im 90 Kilometer entfernten Straubing gelassen.
Horst Seehofer hat soeben in Passau verkündet, er sei bereit, mich in Bayern aufzunehmen. Und das verstehen die unter revolutionäre Integrationspolitik.
Auch die Kanzlerin in Mecklenburg-Vorpommern weiß, dass viele konservative Herzen immer noch für zu Guttenberg schlagen, also Attacke gegen die Opposition.
Wir, die Christlich-Demokratische Union, müssen uns von Herrn Gysi, Herrn Trittin und Herrn Gabriel wirklich nicht belehren lassen, wenn es um Anstand und Ehrlichkeit in der Politik geht.
Dafür gab es Blumen für die Kanzlerin, die Guttenberg noch ausdrücklich für seine Arbeit als Minister dankte.
Die Affäre um die Doktorarbeit von Ex-Verteidigungsminister zu Guttenberg war heute auch der Stoff für die Aschermittwochsveranstaltungen der Opposition. Ob Linksparteichef Ernst, Grünenchefin Roth oder SPD-Fraktionschef Steinmeier, sie alle sehen nach der Affäre ein Glaubwürdigkeitsproblem für die Union.
SPD-Fraktionschef Steinmeier nutzte die Plagiatsaffäre und goss über die Union Hohn und Spott aus. Dort sei es nicht weit her mit bürgerlichen Tugenden wie Ehrlichkeit, Anstand oder eigener Leistung. Die CSU sei einer großen Täuschung und Selbsttäuschung erlegen.
Jetzt ist ihr neuer Messias weg und die CSU fällt in ein tiefes Loch. Früher hatte die CSU in Passau am Aschermittwoch Grund zum Feiern. Heute hat sie nur noch Grund, sich zu betrinken. Das sollen sie gerne tun, aber der Morgen danach wird fürchterlich, das wissen wir alle.
Beißende Kritik an zu Guttenberg auch bei den Grünen in Landshut. Nach dem Rücktritt des Ministers stünden jetzt bei der CSU die Zeichen auf Sack und Asche, erklärte die Parteichefin.
Nach einem Karneval der Pseudowissenschaft von der Marke Copy und Paste, für die sehe ich wirklich überhaupt kein Licht mehr. Dr. AD, Minister AD, Glaubwürdigkeit AD, liebe Freundinnen und Freunde.
Kabarettistische Züge nahmen die Guttenberg-Passagen in der Rede von linken Chef Ernst an.
Jetzt haben Sie ja das Problem, dass er weg ist. Und jetzt bleibt ja nur bloß der Seehofer. Und den anzubeten, das fällt ja doch selber schwer in der CSU.
Der linken Chef spottete weiter, zu Guttenberg habe sein Abschreiben lange Zeit einen Zitierfehler genannt. Dann könne man künftig Ladendiebstahl als Einkaufsfehler bezeichnen.
Nach einer Woche im Amt hat Bundesverteidigungsminister de Maizière heute erstmals die Truppe besucht. Im Gefechtsübungszentrum des Heeres in Sachsen-Anhalt nahm er auch Stellung zur Bundeswehrreform. Dabei ging es vor allem um die Frage, wie genügend junge Menschen für den geplanten Freiwilligendienst gewonnen werden können.
Die Panzerschlacht auf freiem Feld. Eigentlich war es die militärische Vergangenheit, die der neue Verteidigungsminister heute präsentiert bekam. Kümmern muss sich Thomas de Maizière aber um die Zukunft der Armee, vor allem darum, wie er genügend Freiwillige gewinnen will.
Wenn wir glauben, wir könnten junge Leute mit Geld in die Bundeswehr locken, dann halte ich das für falsch und es kämen vielleicht auch die Falschen. Und deswegen brauchen wir attraktive Bedingungen, wir brauchen aber auch einen Geist, den wir vom Ehrenamt kennen.
Die Armee, ein Ehrendienst, der auch von künftigen Arbeitgebern gewürdigt werden müsse. Die Soldaten erwarten von ihrem aktuellen Arbeitgeber Klarheit über die Zukunft, auch von Standorten.
Na, auf jeden Fall würden wir gerne wissen, wo es denn hingeht. Und nicht kurz auf dem letzten Drücker, dass wir dann halt uns noch irgendwie entscheiden können, wo wir uns denn hin versetzen lassen können.
De Maizière muss sparen. Das geht nicht, ohne Kasernen zu schließen, glauben Experten.
Wir können sparen über die Betriebskosten. Aber das bedeutet letztendlich, dass eine erhebliche Anzahl von Garnisonen geschlossen werden müsste.
Die Armee soll ohnehin schrumpfen und weniger Soldaten bedeuten weniger Standorte. Bis zu 140 könnten wegfallen. Politischer Sprengstoff weiß auch der neue Minister. Der will sich Zeit lassen, bevor er Entscheidungen trifft.
Von seinem ersten Truppenbesuch kann der neue Verteidigungsminister vor allem eine Erkenntnis mitnehmen. Die Unsicherheit bei den Soldaten ist in puncto Bundeswehrreform immer noch sehr groß. Und sie fragen sich, ob die neue Berufsarmee wirklich attraktiv genug sein kann, um genügend Nachwuchs anzulocken.
In Libyen gehen die Gefechte zwischen Regierungstruppen und Aufständischen unvermindert weiter. In der Region um Ras Lanuf gerieten Ölanlagen in Brand. Außerdem sollen Gaddafi-treue Truppen in eine Stadt nahe Tripolis vorgedrungen sein. Die Opposition appellierte erneut an das Ausland, zum Schutz vor Luftangriffen eine Flugverbotszone einzurichten.
Die Kämpfe werden immer heftiger, allem Anschein nach. Die Bilder, die uns erreichen, zeigen Gefechte in der Nähe von Bin Jawad. Rauchwolken, offenbar von Bomben und Artillerieeinschlägen. Nach Angaben der Aufständischen ist Bin Jawad zurückerobert worden. Ob dies zutrifft, lässt sich nicht überprüfen. Es wird weiter erbittert gekämpft. Rauchwolken auch über Ras Lanuf. Gaddafi scheint seine Luftwaffe nun verstärkt einzusetzen. Kampfflugzeuge überfliegen die Region im Tiefflug. Journalisten bringen sich in Sicherheit. Die Aufständischen berichten von Luftangriffen und werfen den Regierungstruppen vor, Öltanks bombardiert zu haben. Auch eine Ölpipeline sei getroffen worden. Bilder des arabischen Fernsehsenders Al Jazeera. Und wie so oft in dieser unüberschaubaren Lage lässt die Regierung das Gegenteil verbreiten. Das libysche Staatsfernsehen macht Terroristen von Al-Qaida für die Sprengung von Öltanks verantwortlich. Libyens Machthaber Muammar al-Gaddafi macht aber weiterhin keine Anstalten, zurückzuweichen. Im Gegenteil, dem türkischen Fernsehen sagte er, sollten die Vereinten Nationen eine Flugverbotszone einrichten, werde das als Angriff aufgefasst. Das libysche Volk werde dann zu den Waffen greifen und kämpfen. Eine solche Flugverbotszone wird aber von den Aufständischen in Benghazi immer lauter gefordert. Luftangriffe sollen damit unmöglich werden. Dann betrauern sie ihre Toten. Der Kampf Libyer gegen Libyer hat schon viele Opfer gefordert.
In Kairo haben tausende koptische Christen gegen Diskriminierung und Gewalt demonstriert. In der vergangenen Nacht waren bei Ausschreitungen zwischen Muslimen und Christen in einem Vorort Kairos 13 Menschen getötet worden. Das Gesundheitsministerium berichtete von 110 Verletzten. Die Zusammenstöße begannen am Dienstagabend, als Kopten mit Sitzstreiks gegen die Zerstörung einer Kirche demonstrierten. Muslimische Anwohner waren daraufhin mit Schusswaffen und Messern gegen die Kopten vorgegangen. Diese bilden in Ägypten eine Minderheit.
Ägypten und Tunesien werben nach den jüngsten Unruhen wieder mehr um Urlauber. Das zeigt sich auch auf der internationalen Tourismusbörse ITB in Berlin. Die Länder wollen die Wirtschaft ankurbeln. Dabei spielt der Fremdenverkehr eine wichtige Rolle.
Die Ägypter haben schnell reagiert. Mit frechen Sprüchen und ihrer jüngsten Geschichte werben sie selbstbewusst für ihr Land. Das Gleiche gilt für Tunesien. Die Unruhen in der arabischen Welt haben die Besucherzahlen in der Region dramatisch einbrechen lassen.
Ägypten und Tunesien haben natürlich darunter gelitten, dass wir die Reisen dorthin ja unterbrechen mussten. Die sind jetzt wieder möglich. Es ist doch sicher, dorthin zu fahren. Aber wir brauchen schon noch eine Zeit, um die Nachfrage wieder anzukurbeln. Es hilft sicher, dass wir zum Teil mit Sonderangeboten, unsere Veranstalter, auch die Hoteliers vor Ort, mit Sonderangeboten den Kunden einen Anreiz setzen.
Beide Länder hoffen jetzt, dass die Touristen möglichst schnell wieder zurückkommen. Auf der ITB sollen deshalb auch Sicherheitsbedenken potenzieller Urlauber ausgeräumt werden. Die Sicherheit der Touristen ist zu 100% gewährleistet, das können Sie mir glauben. Hier zu lügen, können wir uns nicht leisten, denn der Tourismus ist für die tunesische Wirtschaft einfach zu wichtig. Zum ersten Mal überhaupt mit einem eigenen Stand präsentiert sich der Iran. Und ebenfalls auf der weltgrößten Tourismusmesse dabei Libyen. Deutsche Reiseveranstalter haben das nordafrikanische Land allerdings aus ihren Programmen gestrichen. Das Auswärtige Amt rät aufgrund der anhaltenden Unruhen dringend von Reisen nach Libyen ab.
Gegen den Finanzdienstleister AWD sind neue Vorwürfe laut geworden. Der NDR und das Magazin Stern berichten von deutlich höheren Verlusten der Anleger als bislang angenommen. Eine interne Liste belege, dass AWD in den 90er Jahren mehr als 30.000 Kunden hochriskante Papiere vermittelt habe, im Wert von mehr als 1 Milliarde Euro. In fast allen Fällen seien diese Anlagen inzwischen nur noch einen Bruchteil wert. Verbraucherschützer sprechen von systematischer Fehlberatung. AWD weist das zurück.
Die US-Raumfähre Discovery ist von ihrem letzten Flug aus dem All zurückgekehrt. Der Shuttle mit 6 Besatzungsmitgliedern an Bord landete planmäßig auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida. Die Astronauten hatten Reparaturarbeiten an der Internationalen Raumstation ISS vorgenommen. Mit 39 Missionen in 27 Jahren ist die Discovery der älteste Shuttle mit den meisten Flügen. Er soll jetzt in einem Museum seinen Platz finden.
Bei der Biathlon-WM im russischen Chanty-Mansisk hat Tina Bachmann für eine Überraschung gesorgt. Die 24-jährige Deutsche gewann Silber über 15 Kilometer hinter Helena Eckholm aus Schweden. Und jetzt die Lottozahlen. 6, 13, 14, 27, 41, 48, Zusatzzahl 18, Superzahl 9. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 5, 9, 4, 3, 5, 1, 7 und die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 2, 4, 0, 7, 1, 8. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 10. März.
In der Nacht ziehen die Wolken des Tiefs bei Norwegen über Deutschland südostwärts. Morgen sorgt dann ein Sturmtief, das nach Südschweden wandert, dafür, dass Regenwolken in den Norden ziehen. Südwind und Sonne lassen die Temperaturen am Samstag ansteigen. Etwas Regen verlagert sich in der Nacht von der Mitte in den Südosten. Gegen Morgen kommt im äußersten Norden neuer Regen auf. Am Tag regnet es zunächst in Bayern noch vereinzelt, in der Mitte und im Süden neben einigen Wolken auch etwas Sonne, im Norden, später auch im Nordwesten regnet es ab und an. Im Süden weht der Wind mäßig, sonst meist frisch, im Norden stark, dort Sturmböen, an den Küsten und auf den Bergen teilweise schwere Sturmböen. Heute Nacht 6 Grad im Südwesten, sonst plus 4 bis minus 1 Grad. Am Tag 6 Grad an der Nordsee und 13 Grad am Oberrhein. Am Freitag einzelne Schauer im Norden und in der Mitte, an den Küsten ist es noch windig. Am Samstag ist es recht freundlich und mild, am Sonntag in der Westhälfte wieder mehr Wolken, hier unter Regen, Richtung Osten ist es weiter freundlich.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr heute mit Susanne Holst. Darin Waffen für Gaddafi, die deutschen und europäischen Rüstungsexporte, außerdem Imagepflege für einen Diktator, Fußballweltmeister kicken in Tschetschenien.